Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge des Ochs-Podcasts. Eigentlich wollte ich das ja immer wöchentlich machen, aber wie ihr gemerkt habt, so ganz genau wöchentlich wird das nicht. Aber jetzt habe ich mal für so zwischendurch mir mal eben den Nico geschnappt aus Düsseldorf. Nico kennt ihr, wenn ihr hier in der Gegend auf Konzerte geht. Das ist nämlich der Mann, der dann meistens hinter der Kasse sitzt, grimmig guckt und sich... Ah, er schüttelt schon den Kopf, er sitzt nicht mehr in der Kasse.
Stimmt nicht. Stimmt.
Er steht aber dabei. Nico macht Beer and Music Konzerte und... Trotzdem stimmt das, wer zwischen Aachen und Münster, zwischen Dortmund und Köln auf Konzerte geht, war garantiert schon mal auf irgendeinem Punk- oder Hardcore-Konzert, das Nico veranstaltet hat. Nico, hallo.
Hallo Joachim, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Du bist gestresst von den Autobahnen hier in Nordrhein-Westfalen.
Genau, sehr lange Anreise aus der wunderschönen Landeshauptstadt durch eine Sperrung der A3. Nicht den Grünen erzählen. Ansonsten bin ich hier und freue mich. Und Kasse mache ich manchmal noch, aber seltener.
Du lässt jetzt für dich arbeiten. Du bist aufgestiegen in deiner Firma.
Ich sitze im Büro, ähnlich wie du, und zähle das Geld und gucke, nee, im Ernst, hin und wieder noch Kasse. Aber klar, wenn du halt viele Konzerte hast, meistens mache ich es nicht mehr. Nee. Wobei das eigentlich Spaß macht, wenn man dann Kontakt mit dem Publikum hat. Merkst du ein bisschen, auf was die Leute Bock haben, kriegst du ein bisschen Rückmeldung. Hab das eine Zeit lang, hatte ich da keine Lust mehr drauf, war mir das ein bisschen zu langweilig. Aber jetzt mache ich es fast wieder gerne so. Ne?
Was
du siehst die Gesichter.
Was war dein erstes Konzert, das du veranstaltet hast?
Das war im September 2000 im AK 47 Düsseldorf. Ein Hardcore-Konzert mit den Bands Anson, Bane und noch eine Opening-Band aus Köln. Ich meine, das wäre ein Engrave gewesen.
Warum hast du geglaubt, ein Konzert veranstalten zu müssen?
Damals sehr musikinteressiert, viel auf Konzerten unterwegs gewesen. Hab auch so ein Online-Fanzine vorher gemacht, 4P-Fanzine hieß das.
Und ich erinnere mich natürlich, ja.
Ja, das war 99, habe ich damit angefangen.
In dieses Internet, das gab es damals schon.
Genau, da gab es dieses Internet frisch und das war so ein Touch, bevor diese, dann gab es später so eine Welle von Online-Fanzines, die glaube ich auch von der Print-Zunft etwas misstrauisch beäugt wurden, weil jeder dann so ein Internet-Fanzine gemacht hat und keiner hat mehr gedruckt, so wie du, und die Sachen vertrieben. Und dadurch, da habe ich dann Reviews gemacht, Interviews, Konzertberichte und bin dann so ein bisschen mehr in die Sache reingekommen und habe dann einfach gedacht, ja, ist ja auch nicht uninteressant, vielleicht mal ein Konzert zu machen. Ne? Plus es war der Aspekt, dass gerade in Düsseldorf, das war halt immer eine Oldschool-Punk 77er Stadt, wie du weißt, dass da wenig so Ami-Hardcore-Sachen waren. Und dann habe ich mir gesagt, probierst du doch einfach mal was Kleineres aus dem Bereich in Düsseldorf. Hab die Ute von MAD angerufen und bin so durch so ein paar Läden getingelt irgendwie. Damals war ja noch eher Tingeln, die Leute haben kaum ihre E-Mails gecheckt, so Jugendzentren irgendwie, Spektakel, Bürgerhaus, Reisholz, und hab da angefragt, können wir nicht hier mal ein Konzert machen? Und ja, die Antworten waren eher so ein bisschen, natürlich misstrauisch, kommen irgendwelche Jecken an, die ein Konzert machen wollen. Ne? Bis es dann Kontakt gab zum AK 47, das war auch so ein Hardcore-Typ, Markus hieß der, glaube ich, der uns dann ermöglicht hat, also mir, ich habe das damals mit Kumpel begonnen, da relativ spontan was zu machen, beziehungsweise relativ unbürokratisch, sage ich jetzt mal, für wirklich kleine Kosten. Lass die Jungs mal machen so. Ne? Da muss man auch nochmal rückblickend sagen, super, dass es so Läden gibt wie es AK 47, wo man halt wirklich, wo jeder unbürokratisch, der auf so Sachen Lust hat und ich denke mal das halbwegs verantwortungsbewusst macht, die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Weil du kennst ja die Jugendzentren mit den Sozialarbeitern. Komische Konditionen, dann haben sie keinen Bock auf irgendwelche Kids und irgendwelche Diskotheken am Anfang natürlich auch nicht, wenn du nicht genügend Leute reinbringst. Und das war halt so ein Oldschool-Ding, mach mal. Ne? Und dann haben wir das gemacht und dann ergab da eins das andere und dann ging es halt so ein bisschen weiter in losen Abständen.
Nun gibt es zum einen ja, greift ja jetzt etwas vor dem Gesprächsverlauf, so kommerzielle Konzertveranstalter. Und es gibt die typischen Konzertgruppen in irgendwelchen Jugendzentren, sozialen Zentren etc. wo Leute halt seit Jahren irgendwie so unsere Konzi-Gruppe. War das von Anfang an so vorausbestimmt, dass du sagtest, ja, das mache ich. Du sagtest, ihr wart am Anfang zu zweit. Nö, das mache ich und suche mir da so Läden, wo ich das mache. Oder war dieses so gemeinschaftlich mit so einer Konzertgruppe veranstalten nicht so dein Ding von Anfang an? Eher Einzelkämpfer oder eher Teamplayer?
Ja, ich glaube eher diese Ego-Trip-Nummer. Also wie gesagt, wir hatten das zu zweit angefangen. Die ersten 2-3 Konzerte. Der Kollege hatte dann irgendwann nicht mehr so die Lust und Motivation, hat mir aber danach noch weiter geholfen und mich unterstützt, aber hat gesagt, komm, mach du das mal mit der Verantwortung und mit dem Geld und mit diesen ganzen Sachen. Nee, also das war schon so, ich wollte da irgendwelche Bands machen, auf die ich Bock hatte. So, am Anfang war das ja auch noch nicht wirtschaftlich interessant. Das kam dann mit der Zeit, dass man, okay, vielleicht verdient man damit dann auch Geld und so weiter. Das kam dann auch rein und spielt sicherlich auf alle Fälle auch eine Rolle im Nachhinein, dass man das dann immer weiter gemacht hat. Aber nee, das war, glaube ich, eher so eine, ich möchte das gerne machen, ich habe Bock drauf Nummer. Ich glaube, dieses Plenum und in der Gruppe sitzen und ausdiskutieren mit den Leuten, oh, weiß ich nicht, also wäre heute auf alle Fälle nicht mein Ding. Damals vielleicht auch nicht. Nee, war eine Einzelkämpfernummer. Lass uns das klar sagen. Ich war nicht bestimmt fürs AZ-Plenum, auf gar keinen Fall.
Ich kenne das ja auch. Also am liebsten bin ich halt, ist es mir, wenn ich selber der Chef bin.
Ey, auf alle Fälle. Und das bringt natürlich auch Konflikte und Nachteile mit sich, aber du kannst halt immer glücklich sein mit deiner Entscheidung und auch wenn du die falsche getroffen hast, hast du halt eine getroffen. Nee, also jeder ist ja anders. Nee. Lieber selber dafür gerade stehen, als dann immer aufs Plenum abwälzen. Ne?
Was hast du damals gemacht oder was hast du gelernt oder wieso glaubtest du das zu können oder was hat dich dazu enabled, Konzerte zu veranstalten?
Ich glaube, als ich das angefangen habe, das war zu meiner Zivildienstzeit, da habe ich für die Kollegen Essen ausgefahren und kam gerade von der Schule mit einem relativ mäßigen Abitur, war dann halt kurz davor so, was willst du machen, worauf hast du Bock, was sollst du machen? Hab dann halt so ein Pseudostudium irgendwann auch mal angefangen in so ein paar Sachen, um halt irgendwas auch offiziell auf der Linie zu machen, so der Klassiker halt, ne, damit auch die Eltern ruhig schlafen können. Und habe aber nebenbei diese Konzerte halt gemacht irgendwie und bin dann auch in diese Uni gelaufen, habe aber, glaube ich, von diesen ganzen Sachen nur einen Schein mal irgendwo gemacht.
Was hast du studiert?
Ich habe mich für diverse Sachen eingeschrieben, also den einzigen Schein habe ich gemacht in Sozialwissenschaften, da war aber die Thematik Subkultur Skinhead, da habe ich einen Vortrag gehalten und da habe ich auch Bock auf das Thema, da habe ich einen Schein gemacht. Ich meine aber, ich hätte auch, ich weiß nicht, ich habe das verdrängt, Klausuren geschrieben in Mathematik. Es kann sogar mal sein, dass ich mich für BWL angemeldet habe und da auch...
Gar nicht mal so doof
eigentlich passend. Bin auch pseudomäßig da immer hingelaufen, aber ich hab da meine Sachen nicht gemacht. Ich habe da keine Prüfung gemacht. Ich hatte dann eher immer den Blog und habe irgendwelche Fantasie-Oll-Festival-Zusammenstellungen aufgeschrieben. Cockney Rejects mit Leukämie, anstatt VWL und BWL da zu lernen und... ja, aber ich bin dann Uni Duisburg-Essen. Also ich bin so 1-2 Jahre da schon ein bisschen hingelaufen. Man hatte diesen Schein, man konnte umsonst mit der Bahn fahren. Ne? Ja, aber ich habe, glaube ich, nie dran geglaubt, dass was wird mit mir da. Das war zu weit weg irgendwie.
Das klingt doch auf jeden Fall nach einer guten Ermutigung für all die Menschen, die heute eine seriöse Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann machen. Dass man richtig lernen wollen, wie man sowas macht. Da sagst du einfach so... Ja, einen Scheiß braucht man sowas lernen. Das kann man nämlich einfach auch so, oder?
Ja, ich glaube, ja, klar. Ich meine, damals, ich meine, diese Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann kam erst 3, 4, 5 Jahre später wirklich auf. Habe ich sogar dann drüber nachgedacht, eine Zeit lang, weil du machst es 2, 3 Jahre, lebst ein bisschen davon, wäre es jetzt noch gut, die vielleicht noch parallel zu machen, damit du was in der Hand hast. Dieses, ne, wir sind ja alle aus Deutschland und wollen was in der Hand haben. Habe ich mir dann überlegt, ist Zeitverschwendung, ist irgendwie dann irgendwie in Betrieb 3 Jahre, hab's gelassen auf jeden Fall. Ne? Klar geht das auch ohne, also mir fehlt da jetzt momentan nichts und mich fragt ja jetzt auch keiner mehr, was hast du gelernt, wie ist dein Abiturschnitt? Aber ob das jetzt so ein Paradebeispiel ist, ich weiß es nicht, muss jeder selber ausprobieren. Ich glaube schon, dass wenn man am Ball bleibt und immer weitermacht, dass es nicht immer was wird, aber dass es was werden kann.
Du erwähntest schon diverse Skinhead-Bands. Ich erinnere mich auch dunkel unser ersten Zusammentreffen. Da hast du auf jeden Fall, jetzt hast du die Haare schön. Damals war nicht so Haare schön und auf jeden Fall auch schöne Doc Martin Boots, so glaube ich mich zu erinnern.
Nee, Doc Martin ist nicht Samba.
Samba.
Ich war aber nie, ja, ich hatte kurze Haare und die Sambas und habe auch viel von dem Oil-Kram und so weiter, höre ich immer noch gehört und war viel auf den Konzerten, aber ich war nie Skinhead und habe mich auch nie als Skinhead bezeichnet. Aber ich würde schon sagen, dass am Anfang diese gesamte Oil-Szene, wir haben ja dann auch diese Oil-Festivals gemacht, Oil the Weekend und in Hamburg dieses United Voices Festival, dass ich schon mit der Oil-Szene einiges zu tun hatte, aber ich war nie selber Skinhead. Aber das stimmt schon, am Anfang war halt viel Streetpunk, Oil und Hardcore, was ich veranstaltet habe. Das hat sich später geöffnet, aber klar, wenn die Rejects kommen oder ich meine, letztes Wochenende Angelic Upstarts, immer noch gerne, ne? Auch mit der Frisur.
Düsseldorfer Süden bist du gebürtig, da kommen auch die Broilers her.
Genau. Wir kennen uns seit Schulzeiten, sind zusammen in die Oberstufe gegangen. Selbes Gymnasium, Koblenzer Straße. Und ich kam aus Urdenbach, Broilers kommen aus Hellerhof, das sind so zwei Stadtteile nebeneinander. Und wir waren, welche Klassen waren wir? Ich glaube 12 und 13 waren wir zusammen. Genau, und das war auch, Broilers Konzert war glaube ich auch mein viertes oder fünftes Konzert. Broilers im AK 47. Das muss man sich mal vorstellen, ne?
Ich weiß aber auch, dass das damals, das bis heute so eine Erinnerung, dass da sich damals aber schon auch so eine Konfliktlinie aufzeichnete, so AK sehr politisch, sehr links und dass da ja so jetzt diese Glatzen nicht bei jedem so wohl gelitten waren, so im...
Also es gab damals um dieses, ich weiß es noch ganz genau, weil es wirklich mein viertes oder fünftes Konzert war, ich glaube das war 2-1, um dieses Konzert im AK 47 relativ viel Aufregung, weil so ein Stadtheftchen Terz, so ein politisches Schwarz-Weiß-Heftchen, ich glaube das gibt's nicht mehr, hat damals einen Artikel gebracht, Broilers, irgendwas mit Hähnchen, natürlich skurrile Band oder Grauzone-Band, den Namen gab's damals noch nicht, rechtsoffene Band. Weil die Band halt kurz vorher auch in Düsseldorf für jemanden ein Konzert gegeben hat, der in den 90ern eine relativ bedeutende Person in der Nazi-Szene war, Stefan Rasche, dann, glaube ich, ausgestiegen ist oder aussteigen wollte. Und anyway, auf jeden Fall hat es dieses Konzert gegeben, daraufhin gab es diese Berichterstattung. Und da sind natürlich einige Leute im AK 47 ein bisschen drauf angesprungen. So, ne? Weil die Terz, das war damals noch zu Zeiten, wo das Internet klein war, wenn der Terz war, was ist das für eine Band? Keiner kannte die Band dann, glaube ich, auch so richtig, wo ist jetzt der Background? Dann haben sie halt mit Rabauken damals das Konzert gespielt. Ein Verlorene Jungs war damals auch noch so ein Name, der nicht so gut gelitten war. Das wurde dann halt alles in diese Broilers-Ecke gepackt. Da gab es Diskussionen drüber, auf alle Fälle. Letztendlich hat dieses Konzert aber stattgefunden und war problemlos. Aber es gab da, ich weiß nicht, Resi, AK 47, guter Mann, leider verstorben. Dem war es, glaube ich, eher egal, aber es gab da andere Leute. Ich weiß noch, dass ich da mit einigen Leuten im Haus vorher reden musste, so, können wir das hier bitte machen, weil die wollten es eigentlich dann doch nicht machen. Und die einen haben gesagt, komm, die Band ist ja okay. Die anderen haben gesagt, nee, ist uns zu heiß. Und ich musste da viel diskutieren, aber es hat stattgefunden. Also am liebsten hätte das AK 47, glaube ich, abgesagt. Ne? Aber es hat letztendlich stattgefunden und ja.
Wie sehr stellt einen sowas, wenn man solche Diskussionen dann schon in jungen Jahren und in jungen Geschäftsgründungsjahren, wie auch immer, wenn man solche Diskussionen führen muss, die ja dann über die Jahre, jeder, der in der Branche irgendwie tätig ist, muss sich immer wieder mal für irgendwas, wo einen Leute fragen, warum machst du das, warum machst du das? Man muss sich erklären, verteidigen, andere Leute nicht verteidigen, aber verschiedene Dinge erklären. Wie geht das dir aber dabei heute? Was hast du daraus gelernt? Wie gehst du heute mit solchen Anfragen um?
Also damals war ich halt bei dieser aktuellen Sache, war ich 21. Ich glaube, ich habe das sehr leidenschaftlich gesehen, weil ich halt mit der Band sehr viel zu tun hatte und sehr eng mit denen war und einfach auch da wirklich klar sagen konnte, okay, da sind vielleicht ein paar Konzerte gespielt worden, die waren so nicht cool, aber diese Leute sind mega sauber. Ich weiß, was ich tue. Wir müssen das jetzt hier machen, weil wir können nicht die Leute hier rauskicken, die nichts mit der Scheiße zu tun haben. Also da war ich halt sehr nah dran, sehr leidenschaftlich. es gab öfters danach noch, also wir hatten diese All-Festivals ja in Düsseldorf, All the Weekend, da weiß ich auch, dass ein, zwei Mal Kollegen vom Staatsschutz mich aufgesucht haben, um dann zu eruieren, was das denn ist. Und dann hat man denen halt erklärt, das ist ein Skinhead-Festival und Skinhead, keine Nazis und so weiter. Wussten die dann auch und dann kam halt als nächstes, was ist denn dann, wenn die Nazis da hinkommen? Gibt's denn dann Ärger? Naja gut, in der Regel kommen halt die Nazis nicht dahin. Wir haben da eine relativ gute Tür und gucken halt auch, dass diese Leute nicht reinkommen. Damals war das wirklich dann auch noch so, dass wir da irgendwie Leute am Einlass hatten bei den Dingern, die die Jacken aufgemacht haben, auf die T-Shirts geguckt haben und so weiter, weil wir halt schon von Anfang an echt keinen Bock auf die Leute hatten. Also mir war halt immer klar, wenn du gewisse Konzerte machst, ein Bruchteil kann da hinkommen, der so drauf ist, wenn er sein schwarzes T-Shirt anhat oder sein Fred Perry, den Mund hält und in der Ecke steht, kann ich nichts machen. Ich kann da nicht jedem quasi die Birne im Vorfeld spalten, aber ich kann halt was machen, wenn Leute die falschen Textilien anhaben oder wenn sie Zuckungen in den Armen haben. Und da haben wir halt immer sehr schon drauf geachtet, dass wir da auch wenn ich eine Security engagiert habe, so bitte in der Security keine Rechten, keine Nazis. Das war damals immer die Ansage, weil ich kann nicht die Leute draußen halten und dann selber einen Dienstleister mitbringen, der Überschneidungen mit dieser Szene hat. Also das gab damals oft diese Diskussion, ob jetzt mit Venues oder wie gesagt mit der Polizei ein, zweimal. Ja, man hatte halt immer den Leuten das schon relativ deutlich erklärt, wo man meint, wo. Ich meine, die Bands waren sauber, die wir gemacht haben. Die waren absolut sauber. Und dass man halt die falschen Leute draußen hält und das hat auch soweit fast immer geklappt. Ne?
Das ist ein kleiner Ausflug, aber mir fällt zum Beispiel auf, dass jene norditalienische Band, jetzt in München ansässig, dass die bei ihren Konzerten, ihren Touren, spielen die eigentlich nirgends in Läden, in denen sonst, ich sag mal so, Bands, die für unser eins irgendeine Bedeutung haben, spielen. Das heißt, das sind vielfach sind das irgendwelche Stadthallen in irgendwelchen Orten, in denen sonst auch keine Rockkonzerte oder ähnliches stattfinden.
Jein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass sie skurrile Venues haben. Ich weiß aber, dass die auch mehrfach in der Westfalenhalle gespielt haben, wo alle anderen Bands da aus dem Spektrum. Ich weiß nicht, wo die in Hamburg spielen. Also ich weiß, dass sie skurrile Hallen haben, aber dass die auch halt normale Messehallen spielen. Und
Messehallen sind ja oftmals dann aber solche Sachen, wie wo es denn wie mit so Parteitagen oder sonst was, wo einfach so eine...
Die richten sich nach Verbot oder nicht Verbot. Die sagen einfach, die Band ist nicht verboten, genau. Es ist quasi legal.
Wir können es gar nicht dem Veranstalter untersagen.
Wir können es gar nicht untersagen. Ja. Und das ist dann natürlich, ja, aber natürlich gibt es da, wobei wenn du so eine Größenordnung wie Freiwild hast, ich glaube, dass dann eher, ich sage jetzt mal skurrile Bands, nenne ich es jetzt mal vorsichtig formuliert, die kleiner sind, die haben dann eher Probleme, dass sie dann in Dörfern spielen müssen oder in skurrilen Hallen, wenn du halt eine gewisse Größenordnung hast und wie Freiwild deine 6.000 bis 12.000 Leute pro Stadt ziehst und bist dann wirklich auch nicht auf dem Index und verboten, dann ist halt jede normale Mainstream-Halle oder Stadthalle oder was auch immer, die sagen dann natürlich, okay, die Band ist nicht verboten, das ist zwar nicht schön, aber wir machen hier halt viel, was nicht schön ist. Wobei ich halt persönlich auch finde, da wurde, glaube ich, in Kiel oder in Flensburg ein Konzert von Freiwild abgesagt durch die Politik, dass das nicht der richtige Weg ist. Also ich finde die Band nicht gut, ich finde die Band lächerlich, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine Nazi-Band ist. Und man sollte halt aufpassen, wenn man solche Sachen absagt, wird immer weiter reingegriffen in diese Kunstfreiheit, in diese Freiheit des Wortes. Dann werden auch bald andere Sachen abgesagt. Deswegen fand ich das unglücklich. Wo war das? War das in Flensburg oder Kiel? Das war vom halben Jahr im Norden. Fand ich das einen unglücklichen Move da auf Druck irgendeiner Partei, dieses Konzert abzusagen, weil das ist nicht der richtige Weg.
Bist du denn selbst schon mal mit Konzerten, jetzt so aus dem Punk-Bereich zum Beispiel, wo jemand sagte sowas, ich sage mal so ein Schweinkram wie die Kassierer, sowas wollen wir hier nicht haben. Gab es da schon mal solche Aktionen?
Du, da sind ganz bekannte Läden. Ich meine, Düsseldorf gibt es ja nicht viele Läden, aber große, große Kulturzentren, gute Läden eigentlich, hochsubventioniert, die halt die Kassierer oder auch die Lokalmatadoren nicht mehr haben wollen, weil halt, ja, sexistisch und selbst wenn sie dann verstehen, dass die Band es nicht ernst meint, ist die Problematik, dass das Publikum es dann doch ernst meint. Und also bei den Kassierern ist das, weil die spielen ja mittlerweile im Bahnhof Langendreher, spielen ja viele auch linkere Läden, aber im Zack Düsseldorf zum Beispiel dürfen sie seit Jahren nicht mehr spielen. Wir haben das ein paar Mal da gemacht und irgendwann, das ist dann auch immer, ich sag mal, Personalwechsel in dem Venue, irgendjemand fühlt sich dann da seit ein paar Jahren etwas mehr berufen, doch da wieder an das Thema reinzugehen und das dann zu verbieten im Haus selber. Das ist noch nicht mal das Booking oder der Geschäftsführer, die sagen, komm, wir verstehen den Joke, ist alles gut. Das sind dann irgendwelche Leute, die wahrscheinlich nur in der Gastronomie arbeiten, aber aus sehr linken Kreisen kommen und sich da berufen fühlen, diese Band nicht spielen zu lassen. Total übermotiviert. Ich meine, wenn du die Band nicht magst, musst du an dem Tag nicht arbeiten, du musst nicht hingehen. Aber dieses immer, die kann nicht in diesem Laden sein, diese Band, weil das ist ja auch teilweise, wie du selber vielleicht auch weißt, so ein bisschen so ein Grundsatzproblem bei vielen, vielen linken Vereinigungen auch, dass man das dann immer direkt, ich meine, niemand muss die Kassierer mögen, aber es ist ein, ob ich die Band nicht mag, ob ich nicht hingehe oder ob ich sie nicht für sie arbeiten will, ist das eine. Aber ob ich sie verbanne aus einem Laden, das ist schon sehr viel Ego und ich weiß nicht, ob das der Sache zuträglich ist, weil eigentlich stehen die Leute von den Kassierern auf derselben Seite, theoretisch, wie die Leute, von denen sie verbannt werden. Das ist einfach so. Man kann das diskutieren, den Text, aber dieses Verboten und Verbannen, was auch da teilweise einige aus dem linken Spektrum gerne machen, ist nicht meine Sache. Das ist mir zu billig.
Oh. Wo ist deine Grenze?
Och.
Also ich meine, man kann ja vieles machen, und damit meine ich jetzt noch nicht mal, ich sag jetzt mal so im Deutsch-Rap-Bereich, wo irgendwie...
Habe ich ja leider. Was heißt leider? Nein. Ja gut, aber da hat man immer im Deutsch-Rap-Bereich ist man natürlich, da bin ich jetzt aber auch ehrlich, da lässt man aber auch eher Fünfe gerade sein, auch aus der linken Szene gesprochen, weil es natürlich Rap ist und die Leute meistens einen Migrationshintergrund haben, die es letztendlich texten. Da wird schon ein anderer Ansatz gewählt. Also ich glaube, wenn Bands aus dem Punk-Bereich dieselben Texte hätten, wäre das deutlich umstrittener.
Sexistische Kackscheiße.
Ja, wäre es deutlich umstrittener, als wenn's der Kollege mit Migrationshintergrund macht. Also habe ich aber auch gemacht, wobei ich habe davon, weiß ich nicht, Bushido-Kollege, Farid Bang, alles x-mal gemacht, vor einigen Jahren, aktuell nicht mehr so viel, aber vor einigen Jahren, weil ich da einfach mal Lust drauf hatte, weil es einfach mal was anderes war, diesen Rap-Bereich da zu veranstalten. Fand ich manchmal auch so ein bisschen grenzwertig, wobei man im Rap-Hip-Hop-Bereich ist das eine Show. Also es ist einfach auch von vielen Künstlern klar angesagt, dass die eine Rolle performen und dass das, was sie propagieren, Teil einer Rolle ist. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wenn es der 12-Jährige hört, versteht er nicht, dass es eine Rolle ist. Wenn der natürlich das Frauenbild dieser Menschen übernimmt, ist das nicht gut. Ne? Das ist natürlich ein schmaler Grat, habe ich auch veranstaltet, sah ich dann
auch. Okay, ist man aber natürlich jetzt im Black Metal oder im Thrash oder sonstigen Bereichen, wo die Menschen, wo das Cover Artwork das schlimmste Splatter und sonst irgendwas ist, wird das ja potenziell auch nicht von jedem 15-jährigen Fan im gleichen Maße von der Metaebene betrachtet wie wir, ja. Wo wir sagen, ja, das ist doch nur ein Spaß und das muss man ja so sehen und künstlerisch, philosophisch, bla bla bla. Mit 14 oder 15 findest du halt Blut und Gedärme geil und Zombies. Da kapierst du den Witz ja auch nicht unbedingt so. Also ist die Frage, ob das wirklich dann eben so anders ist.
Ja, klar. Und ich meine, es ist, die verpacken es ja auch nicht immer als Witz. Die verpacken es ja teilweise als ernste Sache. Ich weiß nicht, zu der Zeit, weil ich wusste, es ist eine Show, habe ich das gemacht. Das war einfach, ich hatte Lust darauf. Klar, ist Wirtschaftlichkeit auch da immer ein Aspekt. Also wenn du mich aber, ich unterscheide da aber, ich meine, so skurrile Rap-Themen, die sexistisch sind, hat für mich immer noch ein ganz anderes Niveau, als wenn wir da jetzt auf irgendwelche rechtsradikalen oder Nazi-Themen kommen. Weil die Leute haben ja auch was ganz anderes im Sinn. Die haben eine ganz andere Absicht. Und da habe ich, natürlich habe ich da keinen Bock auf irgendwelche Rechtsradikalen, irgendwelche Nazis. Dass man sich da vielleicht bei einigen Sachen, weil man natürlich auch über die Jahre gemerkt hat, dass nicht alles so einheitlich sauber links tickt in der ganzen Punk- und Hardcore-Welt, wie einige Leute das gerne hatten, vielleicht auch ein wenig mehr mit dem Alter entspannt hat, dass ich sage, okay, so, ich falle jetzt nicht mehr vom Hocker, wenn Anti-Scene halt Donald Trump gut finden. Du kennst die Aufregung, du kennst die Diskussion. Oder ich habe ein paar Shows gemacht für Michael Graves.
Ja, Ex-Misfits, der mit diesem Conservative-Punk-Ding und so weiter in Verbindung stand und so weiter.
Korrekt, die Shows liefen gut und das war auch alles eigentlich okay. Er hatte bei dir, glaube ich, auch mal, das hatte ich mir vorher angeguckt, wir hatten relativ viele Shows, bevor ich die Shows angenommen habe, habe ich mir dieses Interview, ich glaube, es war vor 10 Jahren ein Interview, wo du ihn ganz gut befragt hattest zu den Sachen damals und er hatte sich eigentlich so als, ich sage jetzt mal, guter Mensch rausgestellt, ist dann leider jetzt Anfang des Jahres mit so einem skurrilen Statement, oder der war in der Sendung von dem einen Verschwörungstheoretiker, wie heißt der da? Alex Jones?
Ja, ganz genau. Schlimmer Typ. Wo übrigens, nur mal zur Info, auch die Sängerin von den Interrupters in diesem Kontext.
Diese das Amy?
War auf jeden Fall auch schon vor Jahren Infowars. Genau, vor Jahren war die da auch ganz gerne zu Gast. Interessiert heute keinen mehr.
Auf alle Fälle, Grace war da. Das hat natürlich Wirbel gegeben. Das ein oder andere Venue wollte es nicht mehr machen. Ich habe da rumgemäht, gib mal ein Statement. Dann kam irgendwann von ihm ein Statement, das hat er auch auf Facebook gemacht, er wäre gläubiger Christ und er wäre immer gegen jegliche Ungerechtigkeit und Benachteiligung von Menschengruppen in der Vergangenheit wie auch Gegenwart gewesen. Anyway, ich meine, mit diesem Christ-Ding ist ja nochmal das andere. Aber dann habe ich mir auch gesagt, okay, so richtig alle auf dem Zaun, weißt du, was ich meine? So, lass den mal mit seinem Christ. Immerhin hat er hier deutlich gesagt, dass er kein Rassist ist und so weiter. Dass der dennoch natürlich ein sehr starker Patriot ist und auch Donald Trump gut findet. Wobei ich da auch mittlerweile sage, demokratisch gewählter Mann, also ich glaube, den finden mehr Leute okay, als wir beide wissen. Und ich sage jetzt mal, bei Anti-Scene und bei Graves sind die Leute immerhin so ehrlich und sagen es. Ne? Diese Alex Jones-Nummer und dass dieser Alex Jones ja auch kuschelt mit diesen extrem rechten Alt-Right-Leuten und so weiter, das hätte er nicht machen sollen, so, auch wenn er diese Inhalte nicht propagiert. Graves, der hat nie was wirklich Rassistisches oder so gesagt, aber da hätte man nicht hingehen müssen, weil man dann diese Leute mit in einen Kreis holt, wo du die sauber wäscht. Und das war halt letztens so ein Ding, wo ich dann auch überlegt habe, so, brauchen wir das jetzt, brauchen wir das nicht? Und wie gesagt, dann kam dieses Statement und da bin ich dann auch so ein bisschen, wo ich sage, ich mache so lange Konzerte und ich mache so viele Künstler, dass ich nicht nur Künstler mache, mit denen ich komplett dieselbe Meinung haben muss. Ich meine, das hat Grenzen, wie gesagt, wenn es rassistisch ist, wenn es Nazis sind, keine Frage. Aber sicherlich haben sich da auch gewisse Stellen aufgeweicht, wo nur Patriotismus auch geduldet werden kann, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt auch immer die Frage der Umstände und du weißt selber, dass in Amerika die Uhren definitiv anders ticken als hier. Da findest du auch viele Bands aus dem linken Spektrum, die mit einer Flagge am Rücken rumlaufen oder ich glaube sogar Tim von Rise Against hat die Nationalhymne für irgendein Baseballspiel mal gesungen, weißt du, was ich meine?
Der Punkt ist, man kann den Leuten, das ist nun mal das andere, dass natürlich, ich bin Presse, Menschen äußern sich mir gegenüber einer bestimmten Weise, mit einer bestimmten Absicht, wie sie dargestellt werden, sich gerne dargestellt sehen. Du bist Veranstalter, du bekommst natürlich, ich meine, der alte Klassiker, what happens on tour stays on tour. Was auf der Tour passiert, das bleibt auch da, da wird nicht weiter drüber geredet. Ich meine, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und so weiter. Ich denke, auch da wird man, ohne dass ich jetzt von dir irgendwelche schmutzigen Geschichten hören will, aber man bekommt ja dann durchaus auch das eine oder andere mit, wo man denkt so, boah, hätte ich das jetzt hören oder wissen oder sehen müssen? Nee, hätte ich nicht, aber das, denke ich, hängt ja mit der Art des Berufs zusammen, dass man da sehr nah an Dingen dran ist. Man ist Fan von dem einen, beruflich damit involviert. Will man immer alles wissen oder gibt es bei dir auch eben, auch jenseits dessen Momente, wo du sagst so, okay, ich fand die eigentlich ganz gut, aber so wie ich den jetzt hier erlebt habe, als totalen cholerischen Scheiß-Band-Diktator und unfreundlichen, businessgeilen Typen, mit dem Typen will ich garantiert nichts mehr zu tun haben. Oder wie erlebst du sowas?
Du, da gibt's beide Seiten. Also da gibt's auch Bands, wo ich sagen würde, die fand ich vorher total langweilig, haben mich nicht interessiert, waren aber, ich sag jetzt mal, bei der Show sehr, sehr umgängliche, gute, coole Leute, deutlich cooler in der Behavior als ihre Musiken, als ihre Zielgruppe, wo ich dann sage, okay, die Typen machen zwar langweilige Musik, aber sind cool. Und natürlich gibt es auch das andere Extrem, wo man halt musikalisch sagt, okay, coole Band, coole Attitude und dann sind die Typen aber dann doch, ich weiß nicht, deutlich langweiliger als man denkt oder deutlich nerviger als man denkt. Also klar, das hat immer schon gegeben und ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen Extremen, aber ja, da gibt es schon einige Bands, die du vielleicht mal ganz gut fandest und dann hast du die ein paar Mal veranstaltet und denkst, das ist ja okay, ey. Die Typen sind aber wirklich, ich meine, es muss nicht jeder nett sein, aber die überschätzen sich total oder sonst was. So klar gibt's das immer. Wobei ich das dann, glaube ich, auch, ja, professionell sehe. Aber klar, die eine oder andere Band wird, ich müsste jetzt, du willst bestimmt Namen.
Nee, will ich
nicht. Nee, jetzt im Ernst. Aber klar gibt's Bands, die man gerne immer gehört hat, die man gut fand. Und ich bin da ich ja selber die meisten Konzerte nicht mehr durchführe und dann abends vorbeikomme, jetzt nicht mehr so nah dran, aber klar gibt's da Vorfälle, wo du denkst, ey, sind die uncool, so, ey, sorry, du spielst hier für 150 Mann, du hast die Band eigentlich gemocht, coole Musik, eigentlich gute Texte und trotzdem ist die Art der Band so, dass du dir denkst, oh Mann, ist das traurig. Klar, ja, nee, will man nicht immer alles wissen.
Du erwähntest es schon gerade so, Produktion, wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß ja, dass du eben in der Tat nicht bei jedem Konzert selber vor Ort bist. Wenn ich mal auf die aktuelle Liste, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, da sind ja wirklich so teilweise am Tag manchmal 3 Konzerte, dann natürlich auch in der Woche manchmal nur 2, aber es ist schon eine recht hohe Schlagzahl an Konzerten und dann auch einmal in Aachen, einmal in Münster. Wie groß ist dein Team oder wie organisierst du das alles? Wie funktioniert sowas? Erklär mal deine Arbeitsweise, so eine Produktion.
Also das Booking und die ganzen Zahlensachen läuft über mich. Das mache ich auch ausschließlich. Das ist auch easy zu machen. Die Durchführung vor Ort, die schon mal den ganzen Tag in Anspruch nehmen kann, machen Leute für mich. Ich habe da sehr gute Leute, die dann halt dorthin losfahren, in die Venues, sich um die Organisation kümmern. Von mir natürlich vorher die Informationen bekommen, die sie haben müssen. Meistens sind es ja auch ähnliche oder dieselben Bands. Das heißt, die Leute kennen dann schon die Bands oder die Tourmanager. Das ist dann immer so ein gleichbleibender Ablauf. Ich habe da auch seit vielen, vielen Jahren dieselben Leute. So, dann ist das umso einfacher für mich auch.
Kannst du mal sagen, so in jeder Stadt dann jemanden?
Und nee, das sind eigentlich Leute, die auch im Ruhrgebiet oder Düsseldorf sitzen, die dann halt losfahren mit Catering teilweise ohne Catering, je nach Ort. Sich dann um das Catering kümmern, dann kommt abends nochmal ein externer Caterer fürs warme Essen und so weiter. Ich habe das nicht pro Stadt. Ich habe das eigentlich schon so, dass ich feste Leute habe, beziehungsweise nicht feste Leute, Leute, die frei für mich arbeiten und die dann immer losfahren in das Venue, das wir dann bespielen, sei es jetzt in Osnabrück oder Aachen. So.
Das ist ja, glaube ich, das, was viele Menschen, die auf Konzerte gehen, gar nicht im Einzelfall immer so checken. Die sagen, ja, da ist ein Konzert im MTC, da ist ein Konzert im Essen, im Turok. Ja, aber was hat denn jetzt Beer & Music damit zu tun? Also es gibt immer so diese, es gibt, wenn ich das mal so aus meiner Warte erläutere, gibt es Konzerte, die von dem Venue, wie du sagst, vom Veranstaltungsort selbst veranstaltet werden, die dort gebucht werden, die sind veranstaltet. Und dann gibt es aber so überregionale Veranstalter, die quasi sich dann einmieten in den Laden, die Mitarbeiter des Ladens quasi bezahlen aus den Einnahmen des Abends und die aber verantwortlich sind für den Erfolg des Konzertes. Das heißt, der Laden bekommt sein Geld, ob da jetzt 100 Leute kommen oder 500. Wenn nur 100 kommen, zahlst du drauf. Wenn 500 kommen, gehst du mit einem Schnitt nach Hause.
So in etwa ist das. Der Laden lebt halt auch meistens von der Gastronomie. Der Laden macht halt immer die Gastronomie. Das wird kein Laden abgeben. Das heißt, das ist komplett auf Seite des Venues. Genau so ist es. Es gibt halt Läden, es gibt auch Läden, die gar keinen Booker haben, die nur vermieten. Dann gibt es Läden, die Booker haben, die selber auch Sachen quasi reinbringen von den deutschen Tournee- oder europäischen Tourneeagenturen letztendlich. Und ich bin halt ein örtlicher Veranstalter. Da gibt es halt einige in NRW, die halt dann über den bundesweiten Tourneeveranstalter Themen entweder angeboten bekommen oder selber nachfragen. Und dann hat man mal mehr, mal weniger Spielraum. Also es gibt da Tourneeagenten, die sagen, okay, ich möchte das gerne mit dir machen. Wir brauchen diese Stadt, das Venue an dem Tag. Bitte organisiere das für uns. Dann ist das so mein Job. Da habe ich dann auch relativ wenig Gestaltungsspielraum. Andere Themen sind halt, wir wollen in NRW spielen oder wir wollen im Ruhrgebiet spielen. Was schlägst du vor als Venue? Was schlägst du vor als Stadt? Wenn Essen nicht geht, bei kleineren Themen, dann Hauptsache die kriegen eine Show, spielen sie halt auch in Aachen. Also es ist immer
wo es um das Routing geht, dass sie einfach zwischen Südfrankreich und Skandinavien halt in Nordrhein-Westfalen für den Tag eine Show brauchen.
Genau, das ist halt, da hat man dann mehr Spielraum. Ne? Das ist dann immer themenunabhängig. Oder man macht einfach Vorschläge und die Leute sagen, okay, finde ich gut, lass uns da spielen. Aber es gibt auch teilweise, ich sage jetzt mal, je professioneller und größer die Bands werden, desto mehr wissen sie, wo sie hinwollen. Das heißt, die kennen die Venues, die kennen die Städte, die sagen dann einfach, du bist unser Partner für den Bereich. bitte organisiere uns dieses Venue. Und dann kann man vielleicht nochmal vorschlagen, okay, geht nicht das Venue, wollen wir das nehmen. Aber und bei anderen Themen hast du halt 10 Venues zur Auswahl und kannst halt sagen, okay, ich gebe dir die Gage, die du haben willst, wir machen es hier und die nicken es ab. Das ist so mein Job. Und ich mache dann die örtliche, ich mache die Werbung dafür, miete den Laden an, gucke, dass da alles funktioniert, dass die Tickets verkauft werden, dass die Werbung läuft, Catering, etc., etc., dass die Show stattfindet und auch ordentlich abgewickelt wird am Abend, bezahle die Bands, habe die Ticketeinnahmen und gucke dann, dass ich damit zurechtkomme.
Gucke ich, dass ich damit zurechtkomme. Das ist ja so der Klassiker. Wie plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie hart ist es? Liegt das Geld auf der Straße? Ich denke mal, wenn ein ausverkauftes Konzert, da schaut natürlich jeder, schaut sich das Ticket an, sagt so viel, ausverkaufter Laden, boah, geil, da geht der Typ jetzt irgendwie mit den Säcken voller Geld nach Hause. Andererseits bist du bei einem Konzert, denkst du, oh wow, 400er Laden und doch ein bisschen leer, da weint jetzt heute Abend jemand. Also wie, durch welche Höhen und Tiefen, durch welche Täler und Höhen gehst du da, geht man so als Veranstalter?
Also wenn man immer nur Geld verdienen würde, würde es jeder machen, so ist es nicht. Ich würde sagen, dass der überwiegende Teil der Konzerte funktioniert. Einiges ist auch Geld wechseln, das heißt, du arbeitest und verdienst nichts. Aber der überwiegende Teil funktioniert, würde ich sagen. Insgesamt sind der Konzerte von Helene Fischer bis zum Kneipenkonzert durch alle Gesellschaftsschichten sehr angesagt. Leute kaufen keine Platten mehr, aber gerne Konzerttickets. Das ist im Mainstream wie eine Subkultur so. Aber klar, gibt es immer mal wieder Abende, wo man auch einiges an Geld mitbringt, definitiv. Wobei man das nicht so pauschal, also man kann auch mit 200 Menschen in einer 500er Location je nach Deal okay aussehen, während du vielleicht mit 400 Leuten in einer 500er klingelst.
Hier klingelt's.
Finanzamt, ja. Jetzt haben sie mich.
Ich gehe mal zur Tür.
Alles klar.
Das war der Götterbote.
Das ist die Bargeldlieferung. Kann man das sagen, Joachim?
Ja, quadratisches Bargeld. Sieht eher nach einer LP aus.
Hermes bringt Bargeld für die Anzeigen.
So viel zum Thema, wir schneiden unsere Podcasts nicht.
Schneiden wir die nicht?
Nee, die werden nicht geschnitten.
Central Media ist da, steht da drauf. 4.000 Euro für die Titelseite.
Ja genau. Okay.
wo waren wir stehen geblieben? Nein, aber überwiegend funktioniert das schon. Nur es kommt immer auch natürlich auf den Deal an, so auf den Eintrittspreis. Du kannst, wenn eine Band einen hohen Eintrittspreis haben möchte oder wenn die Tickets viel kosten, kannst du natürlich auch mit 300 Leuten in einer 600er Venue okay rausgehen, während du halt in derselben Venue mit vielleicht 450 Leuten bei kleinen Eintrittspreisen natürlich, also das kann man nicht so pauschal sagen, aber na klar, wenn ich eine 1000er Halle habe und habe da 150 Leute, also wenn man da noch Geld mit verdient, muss man zaubern können, also das wüsste ich auch nicht, wie es gehen sollte. Aber generell muss man fairerweise sagen, ist Live-Business momentan ein gutes Business, so ich hoffe, dass es auch so bleibt. Funktioniert gut, wobei man natürlich auch gucken muss, du kannst halt nicht jede Scheiße überall hin buchen. Man muss halt schon gucken, welche Städte man nimmt, welche Themen man nimmt. Ich meine, Solingen ist eine wunderschöne Stadt, habe ich aber auch schon Konzerte gemacht, die nicht so erfolgreich wären und habe seitdem nicht mehr so viel Lust auf Solingen als Konzertmarkt.
Ja, das ist ja eben in der Tat schwierig. Also Düsseldorf zum Beispiel ist eine Stadt, die an sich so von den Bands, die es von dort gibt, eine gute Punkrockstadt ist. Aus welche Punkbands fallen uns aus Köln ein? Jetzt mal ganz ehrlich, und sorry Kölner, so erstmal so gar nicht.
Ja.
Aber gleichzeitig ist Köln voll mit Venues, Veranstaltungsorten, während Düsseldorf, da gibt's das Zack und dann gibt's große Hallen und
Haus aber, der Jugend, Ratinger Hof, ja. gibt ein bisschen was.
Tube, aber an Tube. Sich so diese Clubszene in der Größenordnung wie in Köln, nein. Gibt das nicht in Düsseldorf.
Gibt's. Ich meine, Köln wird natürlich auch, Werkstatt Jungle ist jetzt weg, Gebäude 9 wird umgebaut, Underground ist weg.
Helios aber dafür.
Genau, es gibt Helios, also Köln ist auf einem hohen Niveau, gar keine Frage. Düsseldorf ist für die Größenordnung jetzt auf die 700 oder 650.000 Leute zugehende Stadt. Ist nicht gut bestückt, das muss man leider so sagen. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, dass in Köln die deutlich größere Universität ist. Es ist schwierig. Also Düsseldorf ist venue-mäßig nicht einfach, keine Frage. Es ist einfach so, wobei da viele Sachen, also früher war es ja immer nur der Altpunk, der da oft gespielt wurde und auch gut lief, aber auch viele andere Sachen. Ich meine, ich habe da, wie gesagt, Suicidal Tendencies gemacht, die haben nie in Düsseldorf gespielt, habe ich zweimal gemacht, da waren mehr Leute als in Köln auf den letzten Konzerten. Madball habe ich zweimal gemacht, alles so nicht typisch Düsseldorfer Themen, die früher immer im Ruhrgebiet waren oder immer in Köln, und auch das hat funktioniert. Also es ist schon so, dass das auch für so Themen eine ganz gute Stadt ist. Aber klar, die, ich meine, Solingen hat fast genauso viele Venues wahrscheinlich wie Düsseldorf, oder? Oder ja, mittlerweile auch nicht mehr, ne? Getaway ist weg und ja, aber man muss halt schon auf die Stadt gucken. Also so, gibt ein paar Städte, da machst du halt das eine Thema in Köln, da kommen 800, und dann machst du es in Wuppertal und es kommen 300, und dann machst du es halt wahrscheinlich nicht mehr in Wuppertal.
Dafür braucht man also als Konzertveranstalter den Local Promoter, weil derjenige vor Ort die Erfahrung hat, im Zweifelsfall das Risiko übernimmt und das irgendwie so ausbügelt und
die Werbung auch an richtiger Stelle Werbung macht. Ne? Ja. Klar wird das, es gibt ja auch das Modell, dass teilweise überregionale Tourneeveranstalter, jetzt nicht in dem kleinen Rahmen, weil es zu aufwendig ist, aber so ein bisschen größeren Rahmen, so ab 1000 oder 1500 Leuten, das selber veranstalten, überregional aus Hamburg oder Berlin, weil es natürlich in Zeiten von Facebook und so weiter einfacher geworden ist, die Leute zu erreichen. Das ist nicht mehr so wie Anfang der Nullerjahre. Aber grundsätzlich ist es schon noch so, dass gerade auch in diesem Clubbereich, ich sag jetzt mal so bis 1000 und so weiter, da immer noch sehr gerne örtliche Leute genommen werden. Einfach um das Risiko ein bisschen abzuwälzen, um zu wissen, der macht da vor Ort die richtige Werbung und ja.
Vor einigen Monaten ist von Bertolt Seeliger dieses durchaus spannende Buch, Das Imperiengeschäft, erschienen. Hast du das gelesen?
Ich habe es mir sogar wirklich bestellt, noch nicht abgeholt in der Buchhandlung.
Okay.
Lies mal bei Amazon.
Lies es, bestellt. Ich finde es. Find bei diesem Drecksladen bestellen wir nicht. man weiß ja eben, du sagtest schon, das ist. Ist ein Geschäftsfeld, in dem sich sehr viele Menschen mittlerweile tummeln. Große Finanzinvestoren, Festival Wacken, ja, wurde von einem Finanzinvestor getriebenen Background wurde es übernommen. Das heißt, das Live-Geschäft, eben in der Tat, die Menschen, die gehen physisch auf Konzerte und geben da Geld aus. Das, ein Konzert können sie nicht streamen. Auch wenn mal auf Arte irgendwas übertragen wird, ein Festival kann man nicht streamen. Da musst du selber hingehen und auf ein Konzert. Mhm. Das heißt, da ist reales Geld zu verdienen und das zieht einfach immer mehr große Player an. Wird es da für so Typen wie dich, für so mittelständische Veranstalter zunehmend schwerer? Oder wirst du denkst du, dass es da immer so eine Nische geben wird für Menschen wie unsereins mit unserem Musikgeschmack?
Also es kann sein, dass es vielleicht in Tat schwerer wird, aber grundsätzlich ist das eine Nische, die auch von den Besucherzahlen nicht so interessant ist. Ich glaube, die ganzen großen Player, Live Nation und so weiter, klar machen die auch 300, 400, 500 Mann Konzerte, aber so richtig spannend wird es für die auch erst, wenn da so 11, 12, 1300 und mehr Leute kommen. Klar werden die auch immer mehr vielleicht versuchen, in diesen Underground-Bereich reinzukommen, aber ich glaube auch, dass das nicht gefährdend wird für Leute wie mich oder MAD oder sonst was. Dass es da immer noch genug Bands gibt, die andere Strukturen nutzen und nicht alle wie Refuse zur Live Nation gehen. Also nein, ich glaube nicht, dass das ernsthaft eine Gefahr wird.
Die Gefahr ist ja dann vielleicht doch eher, dass das Städte immer mehr verdichtet werden. Selbst hier in Solingen-Ohlix, was bis vor einigen Jahren völlig unberührt war, werden mittlerweile sämtliche Hinterhofgrundstücke und Firmenhallen, ehemalige Werkshallen zugebaut in Düsseldorf.
Ja.
Wird alles zugebaut und dann hast du halt spätestens dann, wenn die 500.000 Euro Loftwohnung an das ehemalige Konzertvenue grenzt, ist dann plötzlich aus ganz anderen Gründen dort irgendwie das Konzertmachen vorbei. Und es wird immer schwieriger. Wie beobachtest du solche Tendenzen? Dass also die in Aachen, weiß ich, mit der Musikbunker, der immer weniger Sachen machen kann. Also überall wird ja eigentlich diese Live-Musik auch bedroht, die eigentlich als Bereicherung und als Kultur ja angesehen wird.
Ich glaube, das ist auch tendenziell so ein bisschen wahrscheinlich abhängig von der Beschwerdekultur, die da, glaube ich, immer mehr auch zunimmt seitens der Leute. Also in Aachen sind es ja Gebiete oder Wohnungen, die es da schon lange gibt, die auch schon lange mit dem Musikbunker leben. Die Problematik ist, glaube ich, entstanden, weil der Musikbunker so viel stattgefunden hat wie noch nie. Aber da wurde jetzt nichts neu, ich sag jetzt mal, vor die Nase gebaut. In Düsseldorf ist es halt so, dort wo jetzt Stone im Ratinger Hof ist, ist dieses sehr, sehr teure Andreas-Quartier ja genau vor die Nase gesetzt worden mit wirklich sehr, sehr, sehr teuren Wohnungen. Bis dato läuft da noch alles gut. Ich meine, der Trend ist klar. Ist dann halt auch immer so ein bisschen schade, wenn Leute irgendwo hinziehen, wo sie wissen, wo sie hinziehen. Also wenn ich in die Altstadt ziehe oder ziehe dann auf die Ratinger Straße, weiß ich ja, was mich erwartet und sich dann anfangen zu beschweren im Nachhinein. Bis dato ist da noch nichts passiert, jetzt in Düsseldorf. Aber klar, der Trend wird immer mehr in diese Richtung gehen. Und dann ist halt die Frage, ob die ganzen Venues oder Lokalitäten oder auch Diskotheken sich dann alle ein Stück weg außerhalb positionieren. Muss man sehen. Also ich glaube aber auch, dass es in diese Richtung geht, dass die Innenstädte wahrscheinlich immer mehr zugebaut werden mit teuren Wohnungen und dass wahrscheinlich dann auch einige Clubbetreiber einfach die Miete vor Ort dann nicht mehr zahlen können. Ne?
Hat sich nie gejuckt, selber mal so einen Club zu übernehmen oder zu betreiben?
Ich habe drüber nachgedacht öfters, hatte da auch schon konkrete, ich sage jetzt mal Angebote oder Möglichkeiten. Ist mir persönlich zu anstrengend. Du hast diesen Club am Bein, den du dann mal, den du auch öffnen musst, einfach alleine nur durch Konzerte wirst du da die Miete auch nicht zahlen können. Das heißt, du musst eine Disco anbieten. Die Großraumdiskotheken oder allgemein Kneipenverhalten, Discoverhalten, weißt du ja, ist stark rückläufig in den letzten Jahren. Alle schlucken da wirklich. Und ich sage jetzt mal, dieser Party-Disco-Bereich ist auch nicht so wirklich in meinem Interesse. Nee, das war mir immer, ich bin da auch ganz gerne unabhängig, kann mir die Venues aussuchen. Hab dann zwar auch nie die Getränkeeinnahme, aber kann dann auch sagen, okay, hier möchte ich es heute nicht machen oder nächste Woche, anstatt so einen Club da am Bein zu haben. Ne? Deswegen momentan nicht interessant, aber wer weiß, was in 10 Jahren ist.
Festival. Viele örtliche Veranstalter kamen nun auf die Idee, ihr eigenes Festival zu veranstalten. Das Beer Music Festival gibt es bislang noch nicht, unter welchem Namen auch immer das irgendwie laufen könnte.
Nee, ich hatte da bis so Mitte der 2006, 2007 hatten wir so ein paar, ich sag jetzt mal für Indoor-Verhältnisse größere Indoor-Festivals, wie diese Sound of the Suburbs in Essen oder das Fear and Fury in Herne, Millencolin, Ignite und so weiter da gespielt, Dropkick Murphys. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen zerschlagen und ist ausgelaufen. Ein Outdoor-Festival habe ich noch nie gemacht. Bin aber auch da so ein bisschen der Meinung, dass der Markt übersättigt ist. Also es gibt so viele kleine wie auch mittelgroße Festivals, gerade auch in dem Metal-Punk-Hardcore-Bereich, dass es dann nicht noch ein weiteres Festival, besonders ein NRW, braucht. Zumal auch der Aufwand für draußen immer sehr, sehr groß ist.
Du bist ein fauler Hund, hast es gerne bequem, genau. Nicht zu viel Stress, genau. Nicht zu viel Risiko, genau. Sondern einfach, genau. Mach einfach deinen Stiefel.
Genau. Nee, ich habe genug mit wirklich anderen Sachen zu tun, dass ich mir nicht noch das Ding ans Bein binden will, eine riesen Infrastruktur da irgendwo auf dem Feld herzustellen, um dann da mit 2.500 Leuten oder 3.000 Leuten rumzustehen.
Das soll der Alex Schwers einfach mal machen.
Genau, der Alex Schwers macht das sehr gut jedes Jahr. Der jammert zwar jedes Jahr, aber das macht er jedes Jahr. Und am nächsten Jahr ist er wieder da. Also so schlimm kann es da gar nicht
sein. Robert Rodeo Alex, müssen wir kurz erklären.
Nee, kein Witz. Der macht das gut, hat ein schönes Line-up. Und mir ist das zu viel Aufwand. Auf dem Feld da 2 Wochen vorher schon die Sachen hinkarren und da rumstehen und 2 Wochen nachher und so weiter. Dann am Endeffekt für auch die gewisse Anzahl an Leuten. Nur in der Zeit kann ich lieber örtlich Konzerte veranstalten. Das ist mir halt... Und ich bin halt wirklich der Meinung, der Markt ist voll. Also du brauchst nicht noch ein Punk-Festival und ein Hardcore-Festival hier. Das haben schon ganz andere probiert. Es ist gescheitert. Das reicht einfach.
Wie ist es mit der Konkurrenz? Es gibt, oder mit den Mitbewerbern, drückt man immer freundlicherweise so aus. Nein, ich weiß zum Beispiel, also wenn man jetzt so im Punk-Hardcore-Bereich ist, dann macht Konzert, weiß ich eigentlich, wenn ich überlege, wen frei, wen Gästeliste, entweder den Bugs mit Positive Records oder du. Damit habe ich so 80% von dem, was läuft, abgedeckt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Leute. So. Wie geht man so untereinander um mit den anderen, die Konzerte veranstalten?
Also größtenteils, klar, möchte jeder meistens seine Konzerte veranstalten, beziehungsweise auch die Themen dann selber veranstalten. Aber das ist über die Jahre eigentlich immer entspannter geworden. Zumal auch die Leute fast seit 10, 15, 20 Jahren, die so in diesem Spektrum, wie du gerade schon sagtest, Punk, Hardcore und NRW arbeiten, eigentlich dieselben sind. Es sind einige Leute gekommen in dieser Zeit, die aber auch wieder gegangen sind, weil sie mehr wollten, als sie konnten, weil sie irgendwelche Gagen nicht zahlen konnten, die auch teilweise waren ja mal so ein paar Sachen in Wuppertal und so weiter. Die sind ein paar Leute gekommen, die sind auch wieder gegangen. Das hat man natürlich beobachtet und gedacht, okay, Die waren aber genauso schnell weg, wie sie wieder da waren. Und ich denke mal, je länger dieselben Leute das machen, desto größer wird auch der gegenseitige Respekt. Also ich meine, so ein Bugs macht das sehr lange im Hintergrund, oder er macht das ja zusammen mit dem Norbert aus dem Zwischenfall, der schon seit Ende der 80er die Sachen macht. Natürlich ist man irgendwo Konkurrenz, aber diese großen Diskussionen, und das ist lange vorbei. Jeder hat so seine Themen. Mal wechselt das eine Thema zum anderen, weil vielleicht der Tourneeagent, mal wechselt es zurück. Das ist so ein Kreislauf. Und dann gibt es halt noch ein paar größere Firmen in NRW, die halt hin und wieder auch mal Punk-Hardcore-Sachen machen. Aber auch da ist das Verhältnis letztendlich
klar, kollegial.
Kollegial. Jeder möchte natürlich seine Themen machen. Niemand möchte ein Thema verlieren, sonst wären wir schlechte Veranstalter. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das alle so lange schon machen oder gewisse Jahre machen, hast du immer mal Themen wechseln gesehen, wo du sagst, scheiße, ich habe die Band doch so schön immer veranstaltet. Warum sind die jetzt da und da? Aber nach dem 20. Mal denkst du dir auch, what the fuck? Und dann ist es halt nächstes Jahr teilweise wieder andersrum. Also kein Problem mit den Leuten. Jeder macht sein Ding und ich denke auch, jeder kommt okay klar.
Musstest du sowas lernen? Also so mit so Ego, Ehrgeiz, was auch immer, mit sowas klarzukommen, umzugehen?
Ich glaube, man wird da einfach ruhiger. Ich meine, ich bin jetzt 39 und wenn du das Joachim, du mit 41, nur knapp dahinter. Wenn du das halt als Hobby, habe ich mit 2000 angefangen, wenn du das fast 20 Jahre machst, dann wiederholen sich so Vorgänge und du bist natürlich auch irgendwann, klar regt man sich dann nochmal auf, aber ich habe mich wahrscheinlich mit 25 doch deutlich mehr dann aufgeregt, so warum ist das jetzt so und warum klappt das nicht, und aber ich glaube auch, dass das letztendlich gut war, weil wenn das Schlimmste ist für mich immer, oder ich finde das auch bei anderen, so eine gewisse Gleichgültigkeit. Wenn dir alles scheißegal ist und du darauf nicht gibst, bist du aber auch nach 3 Jahren wieder weg und trägst Zeitung aus. Du musst am Ball bleiben und du musst dich auch aufregen und Emotionen zeigen, damit das auch weiterhin so klappt. Aber je gesettelter du wirst und desto länger das gut läuft, desto entspannter wirst du ja auch. Also das wirst du ja auch selber wissen. Wahrscheinlich hast du dich vor 20 Jahren über irgendein neues Mitbewerberheft auch vielleicht mehr aufgeregt als jetzt, wo du sagst, du bist so lange schon dabei.
Was gibt ja keins mehr.
Ja, gibt ja keins mehr. Werden ja alle eher eingestellt. Ne? Nee, aber natürlich wird man ruhiger, was nicht heißt, dass man gleichgültig wird. Das Feuer ist immer noch da und alle Themen zu mir immer anbieten.
Dann muss ich jetzt noch die Frage stellen von all den kleinen Bands da draußen. Ich habe dem schon so oft eine Mail geschrieben, weil wir wollten da mal mitspielen. Der hat sie nicht mal geantwortet. Wie ist das denn heutzutage mit diesem Vorband sein und am Ende auch noch Pay to Play oder sonst irgendwas? Wie ist das für eine Band, die ihre Lieblingsband angekündigt sieht und würde da unglaublich gerne mitspielen?
Ich schaffe es wirklich in ich würde sagen, 90% aller Fälle zu antworten. So, also ich habe da auch einen Ordner, wo ich diese Sachen speichere, denn es gibt auch durchaus Themen, also es auch so angesagte Themen, gerade eine Zeit lang, gerade im Hardcore- oder Metalcore-Bereich kriegst du halt massive Anfragen auf eine Show, während du natürlich zum Beispiel in diesem Altpunk-Bereich mittlerweile, die Leute sind auch älter und nicht mehr so engagiert, eher sogar suchen musst, um einen Opener zu finden, also eher rumfragen musst. Deswegen gibt es da immer Möglichkeiten und ich habe da auch dann meistens oder öfters mal dieselben gehabt, wenn das coole Jungs sind, die nicht nerven, die engagiert sind. Nein, einfach immer mailen und die Möglichkeit ist immer da. Ne? Man sollte halt nur realistisch auch sein. Also je größer die Band wird oder je größer die Band ist, desto mehr hat sie selber Vorbands dabei, die sie haben möchte oder die, ich sag jetzt mal, ihre Tour unterstützen, wie auch immer. Das wird natürlich immer schwieriger. Je kleiner eine Band ist, eine Headliner-Band, desto einfacher ist es natürlich mitzuspielen. Je größer das wird.
Und was ist mit diesem leidigen Thema Pay-to-Play, von dem man gerade in Köln von vielen Bands hört, dass man irgendwo immer noch Geld mitbringen soll, damit man da überhaupt irgendwo spielen darf?
Ich habe da immer unterschieden. Also ich habe das eine Zeit lang auch mal mitgemacht. Wobei für mich ist Pay-to-Play, wenn ich sage, ich möchte die Show spielen, ich gebe dir 300 Euro, gib mir 30 Minuten Slot und eine Kiste Bier, das ist für mich Pay-to-Play. Was wir mal eine Zeit lang gemacht
haben... Nochmal, Moment. Wer gibt wem was wofür?
Die Vorband oder die Band gibt halt der Hauptband oder dem Veranstalter Geld dafür, dass sie den Slot spielen kann. Was wir mal eine Zeit lang gemacht haben, was ich seit Jahren nicht mehr mache, weil ich es einfach auch nicht mehr so cool finde, ist einfach Tickets verkaufen. Das heißt, dass die Supportbands zum reduzierten Preis Tickets für die Veranstaltung kaufen, die dann an ihre Freunde verkaufen.
Sie müssen eine fixe Nummer von 30 Tickets abnehmen, ob sie sowas dann weiterverteilt oder weiter verschenkt bekommen. Dafür hat der Veranstalter zumindest eine sichere Ansumme. an Tickets verkauft.
Das, genau, das ist ja, das ist für einige Leute, deswegen habe ich das versucht zu differenzieren. Auch schon Pay-to-Play. Ich sag mal so, wenn du die Ticketanzahl loskriegst und hast da vielleicht noch 2 Euro Aufschlag oder was auch immer, ist es für mich kein Pay-to-Play. Für mich ist Pay-to-Play, wenn du einfach nur Geld gibst, um einen Slot zu bekommen. Aber wie gesagt, auch diese Ticketnummer, das war eine Zeit lang mal so ein bisschen in Mode bei einigen Veranstaltern, gerade in diesem Metalcore-Bereich. Hat auch oftmals gut funktioniert, dass die Supports damit glücklich waren. Manchmal hat es nicht so gut funktioniert. Dann habe ich das irgendwann sein gelassen, weil ich das dann auch zu blöd fand. Haben die Tickets nicht verkauft und dann hatte ich da ein schlechtes Feeling bei, beziehungsweise wollte mir das dann auch nicht geben, den Stress. Deswegen Pay-to-Play, ich meine, es sind ja auch viele größere Bands, die natürlich ihre Buskosten scheren und sagen, okay, ich habe einen Nightliner, ich nehme mir 2 Vorbands mit, ich brauche mal von jeder 350 Euro, um den Bus zu bezahlen.
Am Tag.
Am Tag. Das ist natürlich auch Pay-to-Play, hört sich auch uncool an. Man muss aber immer alle Seiten sehen. Ich meine, es sind ja mündige und erwachsene Menschen. Und wenn du eine Band hast, die jetzt, sag ich mal, mit Band XY vor 400-500 Leuten jeden Abend spielen will, du würdest niemals eine Deutschlandtour selber zustande bekommen. Du sagst einfach, okay, ich investiere das Geld, ich habe da ein Transportmittel, ich habe ein Schlafmittel. Wenn ich selber mit dem Sprinter hinterherfahre, kostet mich das alles viel mehr. Ich mache vielleicht noch irgendwie Merch an dem Tag. Ist das immer noch, finde ich, eine Lösung, also es muss niemand gut finden, aber es ist ja, das sind ja auch mündige Menschen. Ich habe da schon mit vielen drüber gesprochen, die gesagt haben, guck mal, wir machen jetzt eine 3-4 Wochen Europa-Tour, zahlen dafür 7.000, 8.000 Euro, gerade im Metal-Bereich ist das halt groß, dass da Buy-ons mit reingenommen werden, um die Busse zu finanzieren. Die aber gesagt haben, ich zahle 7.000, 8.000 Euro, komme durch ganz Europa, spiele jeden Abend vor 500 Leuten, mache dann nochmal ein Merchandise. Klar, verlieren wir hier noch so ein bisschen Geld, aber ich kann auch irgendwie in Urlaub fahren. Also ich finde, das ist immer ein schwieriges Thema, weil es wird niemand dazu gezwungen, es zu machen. Es ist einfach so, so gut das auch ist, gerade auf dieser Support-Ebene, es gibt viele Bands, viel zu viele Bands, die alle spielen wollen, die alle am liebsten mit irgendwelchen international bekannten Bands spielen wollen. Und so existiert das ja dann, dass halt diese Buy-on-Sachen da zustande kommen. Nur wie gesagt, örtlich ist es einfach, du kriegst Catering, du kriegst Spritgeld, du kriegst einen Handschlag, aber niemand zahlt dafür, um irgendwie vor irgendeiner größeren Band örtlich zu spielen.
Ticketing ist so ein Ding. Du arbeitest mit Eventim, die auch nicht so ganz wohl gelitten sind bei allen.
Auch weil ich, wie du eben schon sagtest, kann man direkt, klar. Eventim ist keine gute Firma. Zu Eventim gehören ja auch die größten Tourneeveranstalter in Deutschland mittlerweile. Das ist
natürlich. Die auch, wo ich Disclaimer zu den Ox-Anzeigenkunden gehören?
Ja. Sei nur einfach ehrlich. Es gibt eine Welle auch von vielen Alternativticketsystemen. Die sind sicherlich auch alle gut. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch im Punk-Hardcore-Metal-Bereich viele Leute am liebsten da kaufen, wo. Was der Bauer kennt, kennt er. Eventim ist sicher, Eventim ist überall erreichbar. Du weißt, dass du dein Geld wiederbekommst, wenn ein Konzert ausfällt. Und ich habe das früher auch über alternative Ticketsysteme gemacht. Nur irgendwann war mir das bei der Fülle an Veranstaltungen auch einfach zu aufwendig, jetzt für jedes Konzert 4 Ticketsysteme abzurechnen, nachzuhalten, etc. Wobei ich einfach gemerkt habe, dass 90% der Menschen eh nur bei Eventim kaufen. Es gibt halt in den Venues, zum Beispiel im Zag oder Musikbunker, die haben noch Inhouse-Ticketsysteme, die wir auch immer einspeisen, die auch okay verkaufen, weil die Leute sich daran gewöhnt haben. Aber es gibt natürlich auch Venues, haben kein Inhouse-System, wo wir nur Eventim machen. Und ich gebe dir recht, es ist sicherlich, die Firma hat mit Subkultur überhaupt nichts zu tun. Es ist wahrscheinlich noch nicht mal eine besonders tolle Firma. Man nutzt es halt, weil es einfach ist. Ich bekomme mein Geld schnell, ich habe immer einen Überblick über die Tickets, die Leute sind safe. Es ist, keine gute Firma. Ich sehe auch ein bisschen den Widerspruch, aber ich danke auch bei Shell und nicht am Bauernhof.
Das war eigentlich ein gutes abschließendes Statement. Nico, jo. Ich danke dir für deinen Besuch. Es war ein sehr spannender Podcast.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, ihr fand es auch spannend und nächste Woche unterhalten wir uns über die neue Ox-Ausgabe, die dann gerade erschienen ist. Natürlich wieder ich und Fabi. Das heißt, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und bis dann. Und wir sehen uns auf dem nächsten Konzert.
Genau.
Wenn ich mal wieder sage, ja, hier, Joachim Miller plus 1.
Plus 11 ist eigentlich immer. Und 10 Bier willst du haben. Bis dann, tschüss.
Tschüss. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.